Marabu Classic mit Julia Reinhardt.
Julia Reinhardt.
Marabu. Jetzt bei Radio Marabu die 2-Stunden-Sendung mit dem Interview mit dem Pianisten und Musiker Marlo Tinnes.
Jetzt.
Julia Reinhardt. Marabu Classic mit Julia Reinhardt.
Radio Marabu.
Heute bei Radio Marabu das 2-Stunden-Interview mit viel Musik und unserem Gast, dem Musiker und Pianisten Marlo Tinnes. Beginnen wollen wir mit einer halben Stunde Musik am Stück, die sich der Pianist für diese Sendung extra gewünscht hat. Wir hören Sting mit 7 Days, Queen mit You Take My Breath Away, das Ensemble Venerem mit The Cold Song sowie Marlo Tinnes mit Ingolf Toban, Beethoven. Zunächst der erste Satz aus der Kreuzersonate Nummer 9 in A-Dur, Opus 47, sowie im Anschluss der dritte Satz aus der Sonate Nummer 3 in S-Dur, Opus 12.
Friday, give me time.
into my eyes and you see I'm the only one. You've captured my love, stolen my heart, changed my life. Every time you make a move, you destroy my mind. And the way you touch, I lose control and shiver deep inside. You take my breath away. My breath away. So please don't go. Don't leave me here all by myself. I get ever so lonely from time to time. I will find you anywhere you go. Take my breath away. Thank you. Otro, my brother.
Thank you. Thank you.
Klassik.
Julia Reinhardt.
Wir kommen nun zum Interview mit Musiker und Pianist Malo Tinnis. Wir sprechen über seine aktuelle Veröffentlichung, sein Label, das Ensemble Venerem, das Musikerleben an sich und in Zeiten von Corona, sein Wirken als Veranstalter und seine persönlichen Inspirationsquellen. Womit beschäftigt sich der Pianist gerne neben der Musik in seiner Freizeit und welche Musik hört er gerne?
Thank you.
Pianistin ist ihre aktuelle CD mit Werken von Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Gabriel Fauré, Maurice Ravel und Ricardo Vignes ist vor kurzem erschienen. Wie kam es zu genau dieser Auswahl der Stücke, vor allem zur Transkription von Beethovens 2. Symphonie von Franz Liszt?
Also ich war in den Jahren 2019 und 20 relativ integral unterwegs. Gemeinsam mit Ingolf Turban habe ich viele Konzerte gespielt und das gipfelte in der Gesamtaufnahme, die wir kurz vor der Pandemie gestartet haben im Februar und dann im Juni 2020 abgeschlossen haben in 7 Aufnahmetagen. Und danach hatte ich Lust, einfach mal nochmal auf Solo-Pfaden zu wandeln. Und da sich nichts ergab, viele Konzerte sind weggefallen, verschoben worden und es war einfach wenig los im Frühjahr in diesem Jahr, habe ich mich entschieden, einfach eine Platte aufzunehmen, eine neue Solo-Platte. Und es sollte was Besonderes werden, diese Beethoven- oder Liszt-Transkription der 2. Sinfonie von Beethoven hat mich schon vor über 10 Jahren beschäftigt. Ich war damals engagiert worden in einem Festival, in dem alle Transkriptionen dieser Sinfonien für Klavier Solo aufgeführt wurden von mehreren Pianisten. Ich wurde gebeten, die 2. und 6. zu übernehmen. Und da kam ich also vor über 10 Jahren zum ersten Mal mit diesen Transkription in Kontakt und das hat mich wirklich, es war wundersam, es war wirklich was ganz Besonderes, also nicht nur Effektstücke, sondern wirklich der Wille von Franz Liszt, diese Sinfonien 1:1 sinnig Farben des Orchesters auch darzustellen, zu übertragen und ich habe viele Noten gewühlt und habe die wieder entdeckt und wusste, das wird der Opener. Und danach hatte ich einfach noch vieles andere, was mir schon lange in der Nase steckte, also habe ich es auf die Platte gepackt und ich mag diese Zusammenstellung sehr, es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Ich denke oft, man hört so eine Platte, die hier hat ungefähr knapp 70 Minuten in einem Guss. Und dann brauchst du einfach Abwechslung. Ein Kritiker meinte vor kurzem, warum ich denn nicht gleich die 6. Sinfonie eingespielt habe, was dieses Zusammensetzen quasi wie ein Konzertprogramm soll. Und darauf kann ich wirklich nur antworten, es braucht einfach entsprechende Entspannung. Es braucht einen anderen Duktus, es braucht wirklich andere Farben nach dieser großen Transkription. Und kleinere Werke danach anzusiedeln, ist, glaube ich, für den Hörer angenehmer, als jetzt noch einen weiteren Brocken draufzusetzen. Das war die Idee. So nahm das Ganze langsam Gestalt an. Ja.
Hat es einen bestimmten Grund, warum die Platte im Vergleich zu den Vorgängerveröffentlichungen keinen gesonderten Titel trägt?
Ja, schauen Sie, damals, als das Debütalbum kam, dachte ich mir, naja gut, jeder macht das, die Platte muss eben einen Namen tragen und ich habe die damals Ombre et Lumière genannt. Meine Frau ist Französin, wir saßen gemeinsam in einer Bar, war irgendwann im Sommer und wir haben darüber nachgedacht, wie kann das Baby heißen? Und wahrhaftig, Schatten und Licht, das begegnet uns überall, das war schon sinnig. Aber ich find's auch da mittlerweile lächerlich, irgendwelche Fantasienamen sich auszudenken, um das zu rechtfertigen, was man da macht. Ich meine, es ist gute Musik aufgenommen worden und Marlo Tinnes spielt das und das und das. Mehr braucht's eigentlich nicht. Das ist der Grund, warum diese Platte keinen Namen trägt.
Aufgenommen haben Sie die CD im Wasserwerk Simschel. Ein doch sicherlich eher außergewöhnlicher Aufnahmeort. Wie kam es zur Auswahl genau dieses Raumes?
Grundsätzlich einen vernünftigen Aufnahmeort zu finden für eine Klavieraufnahme ist gar nicht so leicht. Man braucht entsprechenden Nachhall, aber eben nicht zu viel. Man braucht Ruhe, man braucht auch räumliche Möglichkeiten, um den Toningenieur, den Tonmeister unterzubringen. Man braucht einen Abhörraum etc. Also haben wir gesucht. Da waren viele Städte im Spiel, aber am Ende ist das auch mit zusätzlichen Kosten verbunden. Und hier auf dieses Wasserwerk Simschel bin ich gestoßen durch den ehemaligen Geschäftsführer des Weltkulturerbes, Völklinger Hütte, bei dem ich auch schon mehrmals aufgenommen habe, unter anderem auch Venerem. Und wir wollten den Beethoven, die Violinsonaten wollten wir bereits dort aufnehmen. Das hat sich aber terminlich nicht ergeben. Und daraufhin meinte er, probier doch mal das Wasserwerk Simpschel, das ist im Wald gelegen, eine zauberhafte Sache, schau's dir mal an. Und genau das habe ich dann gemeinsam mit meinem Produzenten und das hat gepasst. Waren ideale Voraussetzungen, bereits dort haben wir den Beethoven aufgenommen und dementsprechend auch jetzt diese Soloscheibe. Also das hat gepasst. Vor allem zum Entspannen, rauszugehen, den Vögeln zu lauschen, keinen Verkehrslärm um sich zu haben oder sonstige Störgeräusche, das war schon inspirierend.
Was war bei den Aufnahmen für Sie besonders? Was wird Ihnen in Erinnerung bleiben?
Also es gibt immer Geschichten zu allem. Am Ende muss man halt dann abwägen, welche erzählt man. Hier war es tatsächlich so, Piano News, Carsten Dürer, der Chefredakteur und Gründer von diesem Fachmagazin, hat sich angekündigt für den zweiten Aufnahmetag, kam extra aus Düsseldorf rüber. Und dementsprechend war dieser zweite Aufnahmetag von Spannung geprägt, ganz klar. Also er kam an, wir haben ihn am Bahnhof abgeholt, der arme Kerl hat noch nicht mal ein Taxi gefunden und hat dann zunächst ein Interview gemacht nach dem Morgen. Wir haben morgens aufgenommen, ich glaube, lassen Sie mich überlegen, ich glaube, das war der dritte und vierte Satz des Beethoven und da haben wir eine Pause gemacht und genau in dieser Pause kam eben Carsten Dürer. Das Interview lief und danach haben wir noch Ravel und Liszt Fauré und Liszt aufgenommen. Und Carsten Dürer war im Tonraum dabei, hat Fotos gemacht und hat sich auch beteiligt an den Kommentaren während der Aufnahme. Es war schon eine sehr besondere Situation und auch eine große Ehre. Also so ein Fachmagazin, was wirklich seit den 90er Jahren schon Bestand hat, wenn das einen begleitet bei so einer Aufnahmesession und sich das auch gipfelt nachher in einem fünfseitigen Bericht in diesem Magazin. Ich glaube, es war die Juli-August-Ausgabe. Das war schon schön. Das war ein besonderer Moment. Das hat mich sehr gefreut, diese Aufmerksamkeit und das Interesse von ihm für diese Sache. Also das war schon besonders hier. Und ansonsten natürlich dieser sehr kreative, inspirierende Austausch mit meinem Produzenten, der wirklich nichts durchgehen lässt. Alles hinterfragt er und es tut einfach wahnsinnig gut. Das tut wahnsinnig gut, weil man übt, man bereitet sich, man versucht sich ideal vorzubereiten, aber dann braucht es immer dieses objektive Ohr, was dann mit der Partitur in der Hand Fragen stellt. Und manchmal waren wir uns nicht einig, aber aus dieser Uneinigkeit ergab sich manchmal eine neue Idee. Und die war noch besser, als wir da beide ursprünglich dachten. Also es war ein spannender Austausch, sehr inspirierend.
Wie lange haben die Aufnahmen zum aktuellen Album gedauert?
Also 3 Tage, wobei wir relativ entspannt an die Sache rangingen. Vor 11 wurde kein Ton gespielt und nie länger als 6 Uhr abends. Mit einer kleinen Mittagspause, da überall noch alles zu war, haben wir uns zuvor im Supermarkt im Brot gekauft und Käse und Gurken. Und da haben wir eine kleine Mittagspause gemacht und danach wieder aufgenommen. Das war also alles relativ entspannt. Zeitlich hatten wir da gar keine Schwierigkeiten. Also ich dachte, dass ich es sogar noch etwas früher schaffe, aber wenn man sich wirklich Zeit lässt für alles, was da gemacht werden muss und auch sich die Zeit lässt, das alles abzuhören und neue Ideen, wie ich eben schon bemerkt habe, zuzulassen und die auch dann vor laufenden Mikrofonen umzusetzen, du brauchst einfach auch ein bisschen Zeit. Aber die Zeit hatten wir.
3 Tage ist ja schon eine echt kompakte Aufnahmezeit.
Ja, man muss eben auch dann zulassen, das Loslassen. Schauen Sie, mit Ingolf habe ich den kompletten Beethoven, und das sind fast 4 Stunden, in 7 Tagen eingespielt. Und das soll jetzt kein Lob auf uns sein, ganz im Gegenteil, sondern es ist so, dass wir, und das war ein großes Glück, Inspiration gefunden haben. Und das ist so viel mehr wert als Totalperfektion, weil darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht darum, etwas Inspiriertes auf die Platte zu bringen, was wirklich spricht und etwas kommuniziert. Und genau das ist bei dieser Platte wieder passiert. Das ist ein großes Glück. Wer uns da begleitet hat, weiß ich nicht, aber man braucht auch diese Begleitung außerhalb. Dass man es schafft, diese Studio ab. Ich meine, wenn es heißt, wenn das rote Licht angeht, bespürt man zunächst mal Beklemmung. Und jede Bewegung, jedes Geräusch, jedes Mitbrummen, meine Frau hat noch vor kurzem zu mir gesagt, du, ich habe mehrmals gehört, dass dein Ehering die Tasten angeschlagen hat. Also wirklich das Geräusch des Eherings auf dem Plastik der Tasten. Und das kann durchaus sein. Und das alles, diese Mikrofone nehmen einfach alles mit. Und vor diesen laufenden Mikrofonen inspiriert zu sein und das auch so darstellen zu können, dass man sagt, okay, der Take ist es, das ist nicht einfach. Es braucht einfach auch Hilfe von oben, meines Erachtens. Und das hatten wir bei diesen zwei großen Einspielungen jedes Mal. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich.
Frühjahr haben sie eine Gesamtaufnahme der Beethovenschen Violinsonaten mit dem Münchner Violinisten Ingolf Turban herausgebracht. Wie kam es dazu? War das Ihre persönliche Hommage und Ihr Beitrag zum Beethovenjahr oder wie kam es zur Idee dieser Einspielung?
Ich habe mit einem Kollegen gemeinsam, den ich schon lange kenne, 2017 einen Beethoven-Marathon lanciert. Also das war, wir haben uns vorgenommen, jeder übernimmt 16 Sonaten an insgesamt 8 Abenden. Und lass mal gucken, was wird. Und das hatte solch eine Resonanz. Und mein Produzent war bei jedem Konzert zugegen, dass er nachher, als alles vorbei war, zu mir kam und sagt, kennst du Ingolf Turban? Dann sage ich, ah, Paganini, ja, klingelt natürlich, Geiger. Und dann meinte er, hey, der kann bedeutend mehr als nur das. Ich glaube, da könnte was gehen. Hättest du Lust auf eine Gesamtanspielung der Beethovenschen Sonaten für Klavier und Violine? Und ich stand natürlich Gewehr bei Fuß, was für eine Chance. Also wurde der Kontakt hergestellt durch den Produzenten zu Ingolf, mit dem er schon lange, lange kennt. Auch hat er für Delos, Ingolf hat für Delos die ganzen Paganini-Konzerte eingespielt und auch vieles mehr. Und ja, dann hieß es, okay, ich glaube, es war der 18. April 2018, dann fahren wir nach München zur ersten Probe. 10. Sonate, erste Sonate, mal gucken, wie ihr beide zusammenpasst. Und wir waren in seinem Studio, fingen an. Es hat einfach gepasst. Es war schön. Wir hatten natürlich unterschiedliche Ansätze, aber das gemeinsame Musizieren war da und es war inspiriert von Anfang an. Und dann haben wir gleich Pläne, wie kleine Kinder, Pläne geschmiedet. Ja, was können wir da machen? Dorthin könnte man es verkaufen. Mal gucken. Vielleicht machen wir hier ein All-In und so weiter. Und dann wuchs und wuchs das. 2019 standen wir relativ oft auf der Bühne, auch in einem All-In, Freitag, Samstag, Sonntag, alle 10 Sonaten en bloc. Und ja, das gipfelte dann in dieser Gesamtaufnahme. Also eigentlich war das der Werdegang von diesem Projekt.
Wie läuft ein Aufnahmetag ab? Wie kann sich der Hörer das vorstellen? Gibt es bestimmte Rituale, die Ihnen dabei wichtig sind?
Also ich ziehe mir oft die Schuhe aus und ziehe meine Schlappen an. Einfach um einen anderen Kontakt zu haben. Aber auch das ändert sich. Ich will sagen, dass jeder Tag ist anders. Um zu dieser Aussage von vor ein paar Minuten zurückzukommen, wenn die Inspiration fehlt, nützt jedes alteingesessene Ritual gar nichts. Also ob müde oder nicht, ob ausgeschlafen oder nicht, ob vorbereitet oder nicht, Inspiration kann wahnsinnig viel machen. Es ist natürlich immer besser, ausgeschlafen zu sein und immer besser, gut vorbereitet zu sein. Wenn dann die Inspiration dazu kommt, dann wird's ein Höhenflug. Aber ich will sagen, ich halte nichts von Ritualen. Jeder Tag ist anders, jede Stunde ist anders, jedes Stück ist anders, jede Akustik, jeder Flügel ist anders. Also ja, jedes Aufnahmeteam ist anders. Ich will also sagen, wenn man das Gefühl hat, dass die, die da oben sitzen, dir zuhören und das aufnehmen, die nicht wirklich wohlgesonnen sind, dann ist das eben noch weniger lustig, so eine Sache. Also ich glaube, man muss auf den Moment eingehen und immer versuchen, sein Bestes zu geben und auf Inspiration hoffen.
Ihre Veröffentlichungen, Ihre CDs sind bei Telos Music erschienen. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Ihrem Label?
Der Labelgründer, also der immer noch Produzent, hat vor, 6, 7 Jahren ein Haus hier in der Gegend gesucht, in den Lothringer Hügeln. Und mein Schwiegervater, der seit er 50 ist, in Rente ist, der war bei der Polizei in Metz, bei der Kriminalpolizei, hat sich dann auf Immobilien spezialisiert, weil er dachte sich, ich bin viel zu jung, um nichts mehr zu machen. Also das ergab sich durch einen Freund. Und das lief ganz gut für ihn und in verrückter Weise haben die sich irgendwie getroffen zu einem Rendezvous, um ein Haus sich anzuschauen. Und mein Schwiegervater hat dann aufgeschnappt, dass mein Produzent mit seiner Frau darüber diskutiert, ja Mensch, hier könnte man eventuell sogar ein Klavier oder Flügel hinstellen und so. Und mein Schwiegervater sagt, sind Sie Musiker? Und ja, dann sagt er, ja, mein Schwiegersohn auch und meine Tochter ist Sängerin und so. Und mein Produzent meinte gleich, geben Sie mal bitte die Namen. Dann hat er das gegoogelt, hat Videos gefunden, hat auch gleich ein YouTube-Video kommentiert. Und in dieser Zeit war ich auf der Suche nach einem Label. Und mein Schwiegervater bringt mir dann Aufnahmen von ihm mit. Und ich sehe da Diana Damrau, Igor Schukow. Ich dachte, verdammte, was ist das denn jetzt hier? Und rief ihn an. Die Telefonnummer hatte ich von meinem Schwiegervater. Und er geht dran. Ich sage, ja, hallo, hier ist Malo Tinnis. Und er gleich, ach, ich wollte mich sowieso bei Ihnen melden. Ich habe nur zu viel zu tun. Wir müssen unbedingt was machen. Und dann war es geschehen. Und wir haben uns getroffen, wir haben einen Tee gemeinsam getrunken, das war das erste und auch letzte Mal, dass wir nur einen Tee gemeinsam getrunken haben. Und dann haben wir wunderbare Projekte lanciert und sind jetzt auch befreundet. Und das ist eine wunderbare Liaison. Mittlerweile kennen wir uns seit fast 7 Jahren und haben schon so viel jetzt gemeinsam gemacht, Das ist die Geschichte dahinter. Also ja, berührt mich, wenn ich darüber rede, weil das ist wirklich ein gutes Label zu finden, was repräsentativ ist und was auch wirklich zu dir steht und nicht nur an der Oberfläche um schnellen Erfolg willen, sondern was wirklich was aufbauen will, das ist immer seltener. Und dafür bin ich sehr, sehr glücklich.
Sie sind nicht nur als Solokünstler aktiv, sondern haben unter anderem auch das Ensemble Venerem ins Leben gerufen. Im Frühjahr 2021 erschien die CD Early Art Music. Wie kam es zur Gründung des Ensembles? Was macht die Arbeit dieser Gruppe aus?
Das war meine Frau. Also meine Frau wusste um meine musikalische Vergangenheit. Früher, als ich 18, 19, 20 Jahre alt war, hatte ich eine eigene Formation am Start. Alles war selbst geschrieben und das freie Musizieren war damals wirklich Thema. Aber das ging alles auf Kosten des ernsthaften Studiums, wie man das so sagt. Und die Ausbildung zum Pianisten war auch dann ab den 2000ern, also Ende der 90er, Anfang der 2000er, einfach aufzehrend und fast egoistisch stand das im Lebensmittelpunkt. Und ich habe mit diesen Sachen dann aufgehört. Irgendwann gab es im Studium mal so einen kleinen Höhenflug, ein paar Transkriptionen, Lust, inspiriert durch Arkadi Volodus, der da mit seiner Soloplatte auch ein paar wunderbare Transkriptionen geboten hat. Ich hatte dann nochmal Lust zu, ein, zwei Jahre, aber auch das ist wieder gestorben. Nichts mehr passiert und meine Frau hat immer wieder gesagt, Mensch, hast du nicht mal Lust, auch außerhalb von Klassischem zu wandeln? Wie wäre das, wie wäre dieses, wie wäre jenes? Lass mich in Ruhe, ich möchte, ich mache das nicht mehr. Ich habe genug mit den anderen Sachen zu tun. Und irgendwann provozierte es mich trotzdem. Und meine Frau ist an der Basis Barocksängerin, also alte Musik macht sie, in mehreren Ensembles, ist gut unterwegs. Und dann sagte sie, das wären meine musikalischen Vorschläge, kannst du daraus was machen? Und da habe ich gleich gesagt, also von Improvisation halte ich weniger. Es bleibt da noch Platz für Impro, aber zunächst mal muss ein Arrangement her. Es muss ein eigenes Gesicht her, es muss wirklich eine eigene Sprache. Ich meine, zu purseln, ein paar Jazzmelodien drüber zu spielen, ein bisschen zu dudeln, jeder, der ein bisschen was von versteht, der kann das. Aber brauchst das denn wirklich noch? Das gibt's ja alles schon. Also war mir klar, es muss was anderes her. Und dann entstand diese sehr eigene Prägung. Eigene Prägung deshalb, weil ich unbedingt einen Freund aus alter Zeit dabei haben wollte, der elektronischen Bass spielt. Hätte dieser Freund Piccolo-Flöte oder Panflöte gespielt, dann wäre es Perkussion, Klavier, Sopran und Panflöte. Also, dass dieser elektronische Bass dazu kam, war einfach nur, das war das Instrument von demjenigen, den ich unbedingt in dieser Formation haben wollte. Also war die Aufgabe, für Perkussion, elektronischen Bass, Sopran und Klavier ein Arrangement zu erstellen, das trotz dieser wenigen Instrumente sehr polyphon, dicht und schön wird. Und das ist gelungen. Und das ist die Geschichte hinter Venerem. Wir haben Anfang 2020 die Debüt-CD gemacht, waren gut gebucht, dann kam Corona, dann wurde alles verschoben. Und also schwierige Zeiten waren das und ich hoffe, die sind bald vorbei, weil wir sind wirklich heiß darauf, diese, ich nenne es einfach mal, neue Musik auf die Bühne zu bringen. Venerem Early Art Music heißt das neue Album. Erschienen ist es im März 21, wird toll besprochen, ist wirklich gut unterwegs. Frankreich Release war letzte Woche. In Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg ist es schon seit März raus. Jetzt kommen noch andere Länder dazu. Und ja, wir erwarten jetzt, bis die Bühnen nochmal definitiv offen sind. Das ist die Geschichte hinter Venerem.
Wie bereiten Sie sich auf eine CD-Aufnahme vor? Gehört das eher zum typischen Ablauf im Tag eines Musikers, der üben muss und dann eher am Klavier sitzt?
Also in der perfekten Welt ist das natürlich so. Oder ich sag mal so, in der perfekten Welt mit guter Lebenshygiene und alleinstehend als Single. Dann ist das so und kann auch durchaus bis ins hohe Alter so bleiben. Wenn man natürlich Kinder hat, ein Haus, eine Familie und will das auch alles adäquat bedienen, wird das sehr spannend. Genau diesen Rhythmus, den es eigentlich braucht, beizubehalten. Also die Aufnahmen, was den Beethoven betrifft oder auch Venerem oder jetzt die Soloscheibe, da muss man sich die Zeit suchen, um die eben zu finden. Hier war es so, ich bin einfach morgens um 5 aufgestanden, weil ich wusste, ich bin den ganzen, es war Homeschooling auch zu dieser Zeit, viel ausgerechnet die Vorbereitung von dieser Platte, jetzt von Februar bis April, und die Kinder waren ab 8 Uhr da, und dann gab es halt Skypen in verschiedenen Klassen und Betreuung beim Homeschooling. Irgendwann musste ich ja auch mal noch Geld verdienen. Ich habe mich dann in dieser Corona-Zeit wirklich vermehrt aufs Unterrichten konzentriert, aber auch die Schüler müssen bedient werden, war bis abends 8, 9 Uhr weg, also das Üben dort in diesem Kontext da unterzukriegen, das ist echt spannend. Und es waren morgens immer so 2, 2,5 Stunden. Das war so das Maximum, was an Vorbereitung möglich war. Und ja, das Ergebnis passt. Aber normalerweise in der perfekten Welt, wie ich eben schon gesagt habe, dürfen es durchaus 5 bis 8 Stunden täglich sein. Also je mehr Vorbereitung, desto besser. Aber man muss eben auch irgendwann mal leben. Ich meine, man kann nicht ein Einsiedler sein und bleiben. Ich glaube auch, dass das der Kunst nicht gut tut. Also wenn man sich wirklich dem Leben versperrt und nur als am Klavier sitzt, immer so ein Fachidiot, das geht ja nicht. Das ist ja unsinnig. Außerdem das Leben, bei allem, was so passiert, gibt einem so viel zurück. Wenn man das auch anzuwenden weiß in der Kunst, wird es definitiv tiefer.